einen Streamer zu haben, der das Produkt wirklich authentisch repräsentieren kann und es sich nicht so anfühlt, als würde er jetzt einfach mal so das Ding in die Kamera halten und sagen so, hey, das ist cool, ohne dass es irgendwie einen, ja, einen spürbaren Zusammenhang zwischen Streamer und Produkt gibt. Ich für meine Fälle habe auch entschieden, ich mache Kooperation oder Werbung auch immer nur, wenn ich zu 100% sagen kann, das können die Leute verstehen, dass ich dafür werbe und dass ich das mag. Meine Partner sind nachvollziehbar, meine Partner. Keiner würde sagen, hä, das passt ja irgendwie gar nicht. Ja. Und ich glaube, wenn man diese Grundlage hat, dann kann man das, glaube ich, deutlich besser an die Menschen bringen. Und dann können solche Memes meiner Meinung nach nicht entstehen.
Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollen.
Hallihallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist immer noch Guido Thiemann. Ich mache alles, was mit Marketing in der jungen Zielgruppe zu tun hat. Und nach kurzer Babypause freue ich mich heute ganz besonders, wieder am Start zu sein mit einem Spezialpodcast rund um das Thema Content Creator Economy, Gaming und Streaming. Und ich habe mir dafür einen prominenten Gast organisieren können. The one and only, the legend, Dennis aka Densen. Oh, 86.
Oh nein.
Da ist der Wecker. Perfekt. Der Start für die Anmoderation. Ja. grüß dich, Dennis. Geil, dass du da bist.
Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr auf dieses spezielle Treffen. Wirklich eine ganz besondere Sache. Ich freue mich und habe absolut Bock, mit dir zu quatschen.
Danke für deine Zeit. Wir kennen uns tatsächlich aus alten Schulzeiten. Wir haben gerade schon philosophiert, wie lange das her sein mag. Ich sag mal, ich bin jetzt in der Agentur gelandet, aber aus dir ist wirklich was geworden. Du bist Vollzeit-Streamer. Ja. Darf man so sagen, oder?
Ist Darf man so sagen, ja. So würde ich es auch sagen.
Erzähl mal so ein bisschen, ich meine, du bist jetzt ja auch irgendwie schon ein paar Jährchen dabei. Ja. Wie bist du überhaupt so in diese ganze Szene, in die Ökonomie reingekommen?
Gut, also Gaming ist für mich ein Thema, das begleitet mich seit meiner frühen Jugend. Da hatten wir ja auch schon in unserer Jugend Berührungspunkte. Gaming ist für mich einfach immer ein super wichtiges Thema gewesen und habe das neben dem, was ich so sonst beruflich gemacht habe, ich habe als Sozialpädagoge gearbeitet, habe ich eigentlich immer natürlich für mich hobbymäßig gemacht. Und es gab dann mal irgendwo so diesen Punkt, das war damals noch Facebook, es war ganz groß auf Facebook, da kam ein Spiel raus, das nannte sich Mario Maker, da konnten Leute tatsächlich das erste Mal so ein eigenes Level bauen auf der Wii U, auf der Nintendo Wii U. Und da gab es eine Facebook-Gruppe und da haben die Leute ihre Level reingesendet und andere Leute sollten die spielen und im besten Fall kommentieren. Hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, wie auch immer. Und so startete das Ganze tatsächlich. Also das habe ich dann gemacht und habe dann auch Level von Leuten gespielt und dann hat sich schnell rauskristallisiert, oh, der schafft auch die schweren Level. Das würde ich aber ganz gerne mal sehen, weil das glaube ich gar nicht, dass er die so schafft. Und dann gab es das erste Mal so diese Idee, ja, dann mache ich halt davon Video und dann könnt ihr das euch angucken, wie ich eure Level spiele. Und das war der absolute Grundgedanke und es sollte auch niemals weitergehen, warum ich auf Twitch tatsächlich mal da sitze und sage, ey, hier bin ich vor der Kamera, ich spiele jetzt eure Mario Level und dabei könnt ihr mir zugucken. Und das war's. Das war auch der absolute Plan und sonst gab's auch keinen Plan.
Sehr schön. Also so ein bisschen ungeplant, jetzt aber dafür umso mehr mit Plan.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast mich eben auch schon so ein bisschen durch deinen Streaming-Raum, durch deinen beeindruckenden Streaming-Raum geführt. Ich habe 1000 Fragen, aber vielleicht erstmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn du jetzt so deine Social-Media-Follower kumulierst, wie viel Reichweite hast du da so ungefähr aufgebaut auf den Channels?
Boah, das ist unterschiedlich. Ich bin jetzt Social-Media-mäßig auch nicht, ich sag mal nicht der Beste in dem Bereich, aber viele Leute sind interessiert an mir und wenn ich jetzt meine Twitch-Follower, das sind so um die 70.000, dann baut sich natürlich noch zusammen aus Twitter und Instagram, vielleicht so um die 100.000 Leute, ja.
Okay, 100.000 Leute und das reicht im Prinzip, um den Lebensunterhalt davon zu bestreiten?
Ich würde das jetzt nicht pauschal sagen, dass das bei jedem so reichen würde. Mhm. In meinem Fall reicht das, um davon sehr gut leben zu können, ja.
Mhm. Wie viele Zuschauer hast du so im Schnitt am Abend?
Aktuell sind es um die 1.100, 1.200 durchschnittliche Zuschauer, die ich in jedem Stream habe, ja.
Okay, und in der deutschsprachigen Streamer-Szene bist du wahrscheinlich schon irgendwo in den Top 1%, kann man das so sagen?
Würde ich jetzt mal sagen, ja.
Ja, so Pi mal Daumen statistisch, ja. Um mal so ein Gefühl zu bekommen für die Einordnung. Ja.
Na klar, nach oben hin geht es noch gigantisch weiter. Ja, es gibt kein Ende nach oben hin. Aber ich glaube, ich gehöre schon zu den von dem man vielleicht mal was gehört hat im deutschen
Raum. Ja, okay. Und um ein Gefühl zu bekommen, wie oft bist du dann und wie lange am Start mit so einem Stream?
Ich mache das so, dass ich den Samstag frei habe. Das ist mein freier Tag und ansonsten bin ich jeden Tag online. Ich würde sagen, im Schnitt 7 Stunden, 6 bis 7 Stunden. Mhm. Sonntags immer ein bisschen länger, mal auch ein bisschen kürzer, aber ich habe einen festen Plan. Das ist jetzt nicht, wie ich Lust habe, ich komme jetzt mal online und spiele, sondern die Leute wissen genau, wann können sie mich erwarten und sie sind auch schon da und wie damals, wie Leute sich vielleicht eine Fernsehsendung angeguckt haben, sitzen sie vor den Geräten und warten, dass mein Stream startet.
Mhm. Jetzt, wir sprechen einen großen Teil natürlich über Twitch, aber ich sag mal, wir haben eben auch schon gesehen, das eine oder andere an Partnerships und Co. ist irgendwie auch schon mit dabei. Also ja. Im Prinzip so, welche Revenue oder wie setzt sich dein Revenue-Stream, aus welchen Streams setzt er sich zusammen?
Also die Haupteinnahmequelle ist mit Sicherheit Twitch, das muss man so sagen. Leute können meinen Content komplett kostenlos konsumieren, können aber auch auf einer freiwilligen Basis sagen, ich unterstütze den Typen, dem gucke ich hier jeden Tag, der unterhält mich mehr als Kino. Ich lasse ihm ein sogenanntes Sub da, ein Abonnement. Dafür zahlen die Leute Geld und ich bekomme einen Anteil davon ab von Twitch. Aktuell sind es glaube ich 4 Euro, dass es kostet und ich bekomme einen Anteil davon ab. Das ist aber, na, kann man nicht so pauschal sagen. Das ist sehr individuell verhandelbar, sag ich mal, mit der Seite von Twitch. Aber ich bekomme einen großen Anteil davon ab und dadurch habe ich ein festes Einkommen, weil ich weiß, wie viele Abonnenten habe ich. Die sind in einem Abonnementsystem und dadurch bekomme ich den größten Teil meiner Einnahmen.
Mhm.
Ein ganz wesentlicher anderer großer Punkt ist natürlich Partnerschaften oder Sponsor-Deals, die es gibt. Also man muss sich einfach vorstellen, ein Spieleentwickler hat Interesse daran, dass sein Spiel von vielen Leuten gesehen wird, hat vielleicht die passende Zielgruppe, sucht vielleicht in meinem Fall nach Leuten, die gerne mal so ein bisschen Retro-Spiele sehen, die vielleicht auch so ein bisschen Jump'n'Run und Platforming und skilltes Gameplay sehen wollen. Und die sprechen mich dann an oder sprechen uns dann an und dann verhandelt man einen Deal mit denen und das ist auch ein nicht unwesentlicher Bestandteil von der ganzen Revenue.
Du hast jetzt eben auch schon den Teil mit den Subs angesprochen, natürlich eine gängige Mechanik auf Twitch.
Ja.
Hier und da, wenn wir mit unseren Kunden und Marketingentscheidern sprechen, kriegen wir immer wieder so das Feedback, wir können gar nicht nachvollziehen, wieso jemand einem anderen Streamer, Menschen, Content-Creator, den er im Prinzip persönlich vielleicht noch niemals gesehen hat, Geld freiwillig gibt. Wie erklärst du dir dieses Phänomen? Das ist ja nicht nur bei dir offensichtlich der Fall, sondern millionenfach wird das ja praktiziert.
Ja, das ist natürlich eine Frage, die ich mir, als ich angefangen habe, auch gestellt habe. Wie kann das sein? Das war natürlich in den ersten Momenten sehr irre, dass das passiert, dass ein fremder Mensch sagt, ey, irgendwie unterhältst du mich, ich gebe dir dafür Geld.
Ja.
Aber ich glaube, mit der Zeit haben die Leute verstanden, dass natürlich, gerade vielleicht in einem kleineren Rahmen, dass man davon vielleicht der Stream auch erstmal abhängt, wenn man sich was aufbaut, hängt das natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viel kann ich eigentlich Zeit reinstecken? Es kommt natürlich darauf an, was dann zurückkommt von den Zuschauern. Aber heute erkläre ich mir das einfach so, das sind Leute, die gucken mich tagtäglich, die gucken viele, viele Stunden. Es ist natürlich, für die bin ich eine andere Person als andersrum, denn die sehen mich, die verbinden was mit mir. Andersrum ist es natürlich nicht so. Für mich sind es ja eigentlich nur Namen im Chat, die kein Bild haben. Aber ich glaube, für viele ist das eine viel engere Bindung, eine viel engere Beziehung, als man jetzt im ersten Moment glauben würde. Weil wenn ich tagtäglich in einem Wohnzimmer auf einem großen Fernseher laufe, dann bin ich ja quasi sozusagen wie vielleicht ein Gast bei denen zu Hause. Oder vielleicht schon ein Freund. Das könnte auch sein. Und deswegen glaube ich einfach, sagt man, ich schätze das wert. Du bereicherst meine Freizeit mit deiner Unterhaltung und ich drücke diesen Sub-Button und sage, hier, du kriegst was von mir zurück.
Mhm. Echt schon eine kleine Love-Community, ne? Wenn man das so sieht.
Ist auf jeden Fall so, muss ich sagen. Man sieht es ja auch immer wieder, wenn große Veranstaltungen sind und man zu Community-Treffen aufruft, sage ich mal, und sagt, ey, lasst uns doch mal im echten Leben treffen für eine besondere Situation, dann ist das schon was Besonderes, das muss man einfach sagen. Und ich glaube, das ist auch gerade das, was dieses Streaming-Ding sehr, sehr stark macht. Die Bindung zu den Zuschauern ist halt nochmal auf einem ganz anderen Level.
Mhm. Aus Marketing-Sicht, ich meine, irgendwie vor 10, 15 Jahren war das irgendwie pauschal gesagt, alles immer, Achtung, Anführungszeichen, Keller, Kinder, Nerds, unsportliche Menschen, die sozial inkompatibel sind. Heute werden die auf Händen getragen, sind im HR total umworben. Plus, ich sag mal, es gibt auch im Non-Endemic-Bereich ganz, ganz viele Beispiele, wo Marken verstehen, die sind irgendwie auch E-Commerce getrieben, Digital Natives, sprechen mit 12 Jahren schon Native Englisch. Ja. Die sind ja irgendwie doch ganz interessant. Aber die Fragestellung ist ja, Wodurch ist dieses Umdenken eigentlich zustande gekommen? Hast du eine Idee?
Ja, schwierig. Also ich kann es nachvollziehen, was du sagst, so dieses Klischee vom Kellerkind und der zockt ja den ganzen Tag nur und kriegt keine Sonne ab. Das gab es ja lange, das gibt es bestimmt auch immer noch, so dieses ganze Klischee. Aber ich glaube mittlerweile, dass es auch so viele Leute in der Szene gibt, die in der Öffentlichkeit stehen, die man kennt, die vielleicht dieses Klischee widerlegen. Und davon gibt es immer wieder mehr und immer mehr Leute, die ja dagegen kämpfen, sage ich mal, dass das alles nur Kellerkinder sind. Und ich glaube, dass das so mittlerweile nun mal auch ein bisschen ankommt. Mhm. Es ist ja auch einfach absurd zu sagen, jeder ist ein Kellerkind und kriegt keine Sonne ab. Also das Klischee, ich glaube, das kriegt die Gaming-Szene nie so richtig raus. Mhm. Aber sobald man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, glaube ich, sieht man schnell, dass das auch eigentlich Quatsch ist.
Ja, absolut. Ich meine, das ist Statistik. Ich glaube, wir haben weltweit 3,6, 3,8 Milliarden Gamer per Definition. Und das kann statistisch nicht sein, dass das alles Idioten sind.
So, ganz genau, ja.
Es ist unmöglich. Insofern, ich meine, ich freue mich persönlich natürlich selber als Teil der Zielgruppe und als Teil der Economy, dass da eine gesellschaftliche Aufklärung stattfindet. Aber das ist natürlich eine Frage, die uns auch mal wieder beschäftigt und umtreibt. Und wir sehen das auf der anderen Seite jetzt, ich sag mal, wir haben jetzt über Marken gesprochen, die Zielgruppe für sich identifizieren, aber aus der Zielgruppe heraus eben mal auch, da haben wir schon eben kurz das Thema angerissen im Vorgespräch. Über 55% der heute 18-Jährigen haben als Berufswunsch auf ihrem Zettel stehen Streamer, Content Creator oder E-Sports-Profi. Ja. Wie krass ist das denn bitte? Und was machen wir denn jetzt mal irgendwie, wenn wir 10 Jahre in die Zukunft denken? Haben wir da nur noch Streamer und keiner baut mehr Autos, überspitzt formuliert?
Ja, ich finde, das ist auch ein ganz schön gefährlicher Gedanke und damit war ich auch schon konfrontiert, als ich noch in der Pädagogik gearbeitet habe. Ich habe nämlich in der Jugendhilfe gearbeitet und ich sage mal, von unserem Klientel war es bei 99% der Fälle, haben sich die Eltern darüber beschwert, mein Kind zockt halt nur. Und er macht halt nichts wie Schule, weil er nur zockt. Ich glaube, dieser Wunsch, ich meine, das sind die Idole, so wie damals vielleicht Leute gesagt haben, ich möchte Fußballstar werden, aber Streamer zu werden, man braucht mittlerweile einfach extrem viel Glück und ich glaube, das ist kein gesunder Wunsch zu sagen, ich möchte Streamer werden, kein wirklich realistischer. Ich bin immer Fan davon zu sagen, ich habe Ziele in meinem Leben, aber man sollte sich nicht so krass darauf fokussieren, als zu sagen, dass das irgendwann mal klappt. Weil ich glaube, mittlerweile gibt es so unfassbar viele Leute, die das machen, die das gut machen. Und da sich durchzusetzen, um an einen Punkt zu kommen, davon leben zu können, ist, glaube ich, auch einfach ein bisschen Glück.
Mhm. Du sprichst von Glück, aber 100% Glück, ich meine, das gehört immer ein bisschen dazu,
ja,
das
klar.
Momentum, das will ich nicht abstreiten, aber ich glaube, in deinem speziellen Fall, wenn man sich jetzt mal bei dir beim Stream einloggen würde, ich meine, wenn man nicht irgendwie die letzten 3 Jahre unterm Stein gelebt hat oder sich irgendwie ein bisschen damit beschäftigt, sieht man schon, okay, das, was du da jetzt machst, unterscheidet sich schon ein Stück weit vom Mainstream.
Ja.
Inwiefern?
Naja, also insofern würde ich sagen, dass erstmal mein Content sehr speziell ist und nicht, sage ich mal, jedes Hype-Spiel, was jetzt gerade so rauskommt, unbedingt mitgenommen wird. Mhm. Ich achte darauf, dass das immer familienfreundlicher Content ist. Das ist mir von Anfang an wichtig gewesen. Ich bediene halt auch eine Zielgruppe, die eher älter ist, als man vermuten würde, auch wenn ich Super Mario-Spiele spiele. Und der Irrglaube ist häufig, oh, der spielt ja Kinderspiele, da gucken nur 12-Jährige zu. Das ist natürlich Blödsinn, weil kein 12-Jähriger guckt sich Super Mario an. Ja. Sondern die gucken irgendwelche anderen Sachen wie Fortnite oder was auch immer.
Ja.
Das heißt, ich habe da auch schon über Statistiken gesehen, meine Zielgruppe ist deutlich höher als man oder älter, als man erwarten würde im ersten Moment. Und das ist mittlerweile einfach eine Gruppe, die auch außerhalb des Streams sehr viel kommunizieren über Discord-Server, die dieses ganze Retro-Ding lieben, die zu einer Sammlergemeinschaft gehören. Und es ist auf jeden Fall anderer Content als so der Mainstream auf Twitch, würde ich sagen. Ja.
Absolut. Das zeichnet dich definitiv aus. Und du hast auch eine beeindruckende Sammlung, auch als Interieur. Also auf der einen Seite sieht es einfach super fancy aus, vom Style her, von der Ausleuchtung her. Auf der anderen Seite sieht man natürlich da eine deutliche Leidenschaft eben halt auch bei dir. Lass mich raten, du kennst jedes Spiel, hast jedes Spiel mal gespielt und das ist nicht nur einfach ein Regalfänger, oder?
Ja, also auf jeden Fall. Das ist kein Regalfänger. Ich bin natürlich, das Retro-Gaming ist meine größte Leidenschaft überhaupt. Das ist mein größtes Hobby mittlerweile geworden. Auch da nach Spielen zu suchen, gezielt auf Flohmärkten oder auf Messen, auf Börsen, auf Ebay, ist mittlerweile für mich das größte Hobby. Das ist so eine Jagd nach den letzten Spielen, die noch fehlen und so weiter. Ich bin voll drin, glaube ich, in dem Retro-Ding und ich würde sagen, ich kenne die meisten Spiele, aber bei Weitem nicht alle. Ich meine, es gibt so viele nischige Spiele aus Japan, die ich noch niemals gesehen habe. Aber ich denke, so die gängigen Sachen habe ich, glaube ich, schon mal gespielt.
Ja, und du hast mir eben auch schon einen Teil deiner Sammlung, deiner beeindruckenden Sammlung gezeigt.
Ja, ja.
Und da waren ja auch Titel dabei, wo du sagst, Mensch, das ist ja fast so viel wert wie einen aktuellen Bitcoin.
Ja.
Erzähl mal so ein bisschen aus deiner Perspektive, wie kommt so ein Wert zustande? Wie kommst du dann da dran? Und ich sag mal, wie muss man bei der Jagd nach solchen ich sag mal, Perlen unter diesem riesigen Markt vorgehen?
Ja, kann ich, es ist natürlich so, dass in der letzten Zeit auch viel durch große Influencer solche VGA-Sachen, sage ich mal, also gegradete Spiele, das nennt sich so, also man kann ein Spiel, das in besonders gutem Zustand nach Amerika schicken, da wird es von einer von einem Gremium gegradet, dann kriegt es eine Note und dann wird es zurückgesendet und dementsprechend ist es dann in einem Top-Zustand oder in einem Semi-Top-Zustand. Das gibt's in vielen Bereichen, Sammelkarten oder wo auch immer. Und das haben ja, ich sag mal, große Streamer wie so ein Montana Black oder dieser ganze Pokémon-Hype mit den Pokémon-Karten hat mit Sicherheit auch dazu beigetragen, dass gerade in letzter Zeit die Preise für solche Sammelobjekte immer höher werden. Mhm. Ich glaube, und ich bin mir sehr sicher, dass es sowas wie mit dieser Generation von Spielen, wir sprechen hier von Super Nintendo NES-Spielen, mit moderneren Spielen nicht mehr unbedingt geben wird. Also ich glaube nicht, dass wir in 20 Jahren sagen, ein PlayStation 5-Spiel ist Tausende von Euro wert. Dafür ist mittlerweile man zu sensibel bei dem Thema und die Leute wissen, vielleicht lasse ich mal so ein Spiel eingepackt und stell mir das mal ins Regal. Und außerdem werden die ja auch tausendfach häufiger hergestellt als ein Super Nintendo-Spiel. Und das Besondere einfach daran ist, willst du so ein Super Nintendo-Spiel spielen von damals, kannst du das nicht digital irgendwo runterladen, so wie jedes moderne Spiel, sondern du brauchst das Modul oder du lädst halt irgendwelche ROM-Versionen davon runter. Das geht natürlich auch. Aber original geht es halt nur so. Und die sind nun mal begrenzt, die werden nicht mehr hergestellt. Mhm. Das ist ein ganz einfaches Sammlerding. Je seltener irgendwas ist, desto wertvoller wird's.
Mhm.
Und ich glaube, gerade deshalb ist es so, diese alten Spiele, so wie wir es jetzt haben, wird es nicht mehr geben in 20 Jahren. Also mit den alten Spielen, die es jetzt schon gibt, natürlich. Aber ich glaube, ein PlayStation 5-Spiel wird niemals wertvoll sein.
Ja. Das ist so ein bisschen auch der Tipping Point des Gamings wahrscheinlich. Ja. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln für den einen oder anderen, der nicht weiß, was ein Modul ist. Es ist eine Art kassettenförmiger Datenträger, der auch zwischendurch mal von Staub besetzt wird. Der eine oder andere Retro-Gamer wird sich erinnern, muss es durchpusten, wenn es dann nicht funktioniert. Oder manchmal hakt es auch fest.
Ja.
Das sind die Tücken der Oldschool-Technik. Aber die Oldschool-Technik hat noch andere Tücken, nämlich das Thema Streaming. Ich meine, HD HDMI und Co. Irgendwie gab es das, glaube ich, noch nicht irgendwie in den 80ern oder 90ern. So jetzt mal Butter bei die Fische. Wie kriegst du denn das gestemmt, dass ich als Zuschauer dein Signal von der, keine Ahnung, Super Nintendo Box sehe?
Ja, das ist kein Thema für sich. Also ist eine Wissenschaft für sich, will ich auch sagen. Generell, um es jetzt super simpel zu halten, ist das erstmal sehr kompliziert, möchte ich jetzt sagen. Ein Super Nintendo hatte damals einen SCART-Anschluss. Den kriege ich heute weder an eine Capture-Karte noch an irgendeinen Monitor.
Ja.
Und generell gilt die Regel, wenn ich ein digitales Signal oder ein analoges Signal digitalisiere, gibt es sogenannten Input-Lag. Ich möchte das also nicht. Ich möchte ja nicht Verzögerungen in meinen Eingaben haben, sondern ich möchte das im besten Fall so spielen wie auf einer Röhre damals.
Ja.
Und ich würde auch heute noch jedem empfehlen, wer Retro-Feeling am authentischsten spüren möchte, der spielt auch weiterhin einfach an einer Röhre. Das ist immer noch das Coolste.
Okay.
Aber mittlerweile gibt es viel Technik, Upscaler nennen die sich, die ohne Input-Lag ein analoges Signal digitalisieren. Aber auch sehr selten, sehr teure Technik leider. Und es ist schwierig, in Super Nintendo mit einem schönen Bild in den Stream zu kriegen, sagen wir es mal so.
Also es ist durchaus auch nach wie vor noch ein Stück weit auch ein Nischenmarkt im Gaming, kann man das sagen?
Ja, im Gaming würde ich jetzt generell sagen, ja das Retro-Ding schon.
Ja.
Ich weiß nicht, wie bekannt die große Veranstaltung AGDQ ist, Awesome Games Done Quick. Ja. Auch durch diese Veranstaltung, die es einmal im Jahr gibt, wurde gerade so dieser Retro-Bereich immer wieder gepusht. Denn da geht es darum, gerade alte Spiele möglichst schnell zu spielen. Und das war eine tolle Werbung für Retro-Spiele.
Mm-hmm. Wie sieht bei dir so ein typischer Tagesablauf eigentlich aus? Also du hattest eben schon von, ich glaube, rund 7 Stunden Streaming berichtet. Wenn irgendwie mal ein heißer Titel rauskommt, hattest du eben auch schon gehört, dann wird auch mal hart durchgesuchtet.
Klar, das gibt es. Das gibt's.
Da packt dann einen die Passion, unabhängig vom Streaming. Aber ich sag mal, jetzt so ein regulierter Tag wie heute, erzähl mal so ein bisschen. Mal ein Gefühl Day of a Streamer zu bekommen.
Ja, kann ich verstehen. Also jetzt fängt mein Tag, also mein Streamtag fängt ja erst relativ spät an, denn ich fange erst um 17 Uhr an. Normalerweise heute ein bisschen früher, aber normalerweise erst um 17 Uhr. Mhm. Das heißt, das, was vielleicht der Mensch, der zu gängigeren Uhrzeiten arbeitet, nach der Arbeit hat, habe ich halt vor der Arbeit. Mhm. Das ist meine Freizeit. Mhm. Da versuche ich auch möglichst nicht so extrem viele Dinge für den Stream zu machen und ich versuche auch nicht viel am Rechner zu sitzen. Mhm. Das passiert nur leider nicht immer so. Und es klappt nicht immer so. Liegt natürlich auch daran, dass es ja auch mein größtes Hobby ist, vor einem PC zu sitzen. Mhm. Und ich finde, gerade das ist so ein bisschen auch ein kleines Problem, dass wenn du es beruflich machst, gibt es immer so die Gefahr, dass du das private Spielen gar nicht mehr so cool findest in deiner Freizeit, weil du denkst, ja, mir guckt jetzt auch gerade gar keiner zu und vielleicht habe ich auch gar keinen Bock, wenn ich weiß, ich spiele gleich sowieso noch 7 Stunden. Ja. Deswegen würde ich sagen, ist mein Tag vorher frei von Videospielen.
Ja.
Ja, ich mache ganz normale Dinge, die meisten Leute nach der Arbeit machen, mache ich halt vorher, sage ich mal. Mhm. Nichtsdestotrotz ist meine Arbeit fängt nicht an mit dem Stream und hört auf mit Streamende, sondern was im Vorfeld und nachhinein passiert, ist auch noch sehr viel Arbeit mit, sei es irgendwelche Partnerschaften, sei es Verhandlungen um Verträge, geht es darum, was plane ich? Ich organisiere Sachen, ich plane Dinge für die nächsten Streams, ich bastle Overlays oder was auch immer, sehr viel Grafikarbeiten. Ich schneide Videos für einen YouTube-Kanal und so weiter. Man bereitet seine Streams nach und vor. Und das nimmt alles schon deutlich mehr Zeit in Anspruch, als man vielleicht im ersten Moment glauben würde, wenn man ja nur in Anführungszeichen 7 Stunden da sitzt und spielt.
Ja, absolut. Ich meine, wir sind ja auch schon ein bisschen in Vorbereitung und Abstimmung für andere Themen. Ich darf noch nichts spoilern, aber wir werden uns bald auch wiedersehen auf einigen Brand-Activities und Events. Wir freuen uns sehr darauf. Aber du hast eben schon, ich sag mal, das Thema super Vorlage angesprochen, Richtung Schneiden, Content, Wiederverwertung und ich sag mal dann irgendwo Bedienung auch von anderen Plattformen. Wahrscheinlich allen voran YouTube als Bewegtbildplattform ist natürlich auch stark im Gaming.
Ja.
Jetzt, wenn du irgendwie ein Video auf YouTube stellst, dann zwischendurch läuft mal irgendwie ein Ad vorher, dann hast du da vielleicht auch nochmal so einen kleinen Zusatz-Revenue-Stream, schätze ich jetzt mal.
Ja.
Wie ist das eigentlich so auf Twitch? Ich sehe immer wieder Diskussionen in Streams, wann, also ich meine, muss man vielleicht dazu sagen, im Livestream entscheidet ja, glaube ich, der Content-Creator bei Twitch, ob er jetzt ein Ad schalten möchte oder nicht.
Genau.
Und auch, glaube, das ist ein manueller Prozess, den dann in dem Moment freistream, sprich, ich hole mir eine Tasse Kaffee oder ein Bier und bin dann mal kurz eine Minute nicht am Platz, dann ist das ein guter Zeitpunkt und ich entscheide das. Trotzdem ist das natürlich kontrovers in der Community.
Voll.
Wie gehst du damit um?
Es ist, ich glaube, da gibt's kein richtig oder falsch. Im Endeffekt muss das jeder für sich entscheiden, wie viel möchte er da Werbung schalten oder nicht. Es ist so, das ist auch relativ neu, dass wenn man keine Werbung manuell schaltet, sagt Twitch oder gibt vor, dass wenn neue Leute auf deinen Kanal kommen, gibt es so eine sogenannte Pre-Roll-Werbung. Und diese Pre-Roll-Werbung könnte ich deaktivieren, wenn ich während des Streams Werbung schalte. Also es ist so ein bisschen, ja, es wird schon empfohlen, das zu machen. Sagen wir es mal so.
Ja.
Ja, nichtsdestotrotz mache ich das einfach gar nicht. Weil ich bin mit der Meinung, dass die Werbung auf Twitch ist auch nicht besonders lohnenswert, würde ich jetzt mal sagen. Aber auch das hängt natürlich damit zusammen, wie viele Leute gucken dir zu und so weiter. Aber ich würde jetzt gerade kleineren Streamern nicht unbedingt dazu empfehlen, das zu machen. Denn ich glaube, die Tatsache, dass vielleicht ein paar Leute abschalten, weil jetzt gerade ja Werbung kommt, ist schlimmer als das, was man da vielleicht ein Plus annimmt, sondern der Schaden nachhaltig ist, glaube ich, höher. Aber ich will da überhaupt nicht sagen, was richtig oder falsch ist. Ich für mich habe nur entschieden, ich schalte keine Werbung, auch nicht, wenn ich aufs Klo gehe. Wenn ich aufs Klo gehe, habe ich immer so in der Pause so kleine Clips für alle. Das sind so die Highlight-Clips aus den letzten Streams. Das ist unterhaltsam und
Okay. Aber ich meine, das ist ein super spannendes Thema, auch aus der Marketing-Sicht. Werbung im Gaming. Ne? Das ist ja so die Zielgruppe, die wahrscheinlich Werbung mit fast am meisten nicht mag, vorsichtig formuliert, sehr stark abgeschwächt. Ja. Und die sind natürlich auch, dadurch, dass sie so digital unterwegs sind, natürlich auch in Sachen Adblocker und Co. ganz weit vorne in den Charts. Ergo, ich sag mal, jetzt, wir sprechen über eine super hot Zielgruppe in Deutschland oder auch auf der Welt. Ja. Marken stützen sich da drauf, aber auf der anderen Seite ist das auch die Zielgruppe, die gleichzeitig echt, ich sag mal, bei Werbung hin und wieder auch sehr empfindlich reagiert. Und
voll.
Es gab auch schon Brands, die als Memes dann sozusagen nachher im Netz auf Reddit zu finden waren, nachdem sie einen Spot geschaltet haben, der nicht so zielgruppenkonform war. Für solche Brands, was hättest du da für eine Empfehlung? Wie kann man sich so ein Übel ersparen und wie kriegt man die Gunst der Gamer?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Wenn ich jetzt da die richtige Antwort drauf habe, dann bin ich, glaube ich, aber ich bin der Meinung, was deutlich besser funktioniert, ist immer die Tatsache, einen Streamer zu haben, der das Produkt wirklich authentisch repräsentieren kann und es sich nicht so anfühlt, als würde er jetzt einfach mal so das Ding in die Kamera halten und sagen so, hey, das ist cool, ohne dass es irgendwie einen spürbaren Zusammenhang zwischen Streamer und Produkt gibt. Ich für meine Fälle habe auch entschieden, ich mache Kooperation oder Werbung auch immer nur, wenn ich zu 100% sagen kann, das können die Leute verstehen, dass ich dafür werbe und dass ich das mag. Meine Partner sind nachvollziehbar, meine Partner. Keiner würde sagen, hä, das passt ja irgendwie gar nicht. Ja. Und ich glaube, wenn man diese Grundlage hat, dann kann man das, glaube ich, deutlich besser an die Menschen bringen und dann können solche Memes meiner Meinung nach nicht entstehen.
Das ist ja dann auch auf der anderen Seite eine riesen Herausforderung, Hausaufgabe für die Brands oder auch für die Agencies, da erstmal sozusagen durch das Angebot der Streamer durchzusteigen und zu identifizieren, okay, wer ist denn da eigentlich der Passende und wie kann man sozusagen dann die Story stricken? Ja. Wie siehst du das? Ich sag mal, du hast natürlich jetzt ein klares Standing attestiert und ich persönlich finde es total gut und richtig. Wenn jetzt aber eine Marke sagt, wir wollen den, und dann sagen 90% der Leute, ja, aber wir fühlen jetzt hier gerade nicht so die Marke, das geht hier in die falsche Richtung.
Ja.
Das ist ja schon auch so ein, wie soll ich das sagen, kultureller Clash, der da stattfindet.
Ja.
Meinst du, das wird in Zukunft einfacher werden oder schwieriger?
Puh, schwierig da jetzt eine Prognose zu sagen. Also ich weiß genau, was du meinst und ich spüre diesen Clash halt auch. Aber ich glaube, das wird nach wie vor ein Problem bleiben. Das wird halt nicht sehr simpel, nicht sehr einfach. Ich glaube, wenn es dann funktioniert, ist es halt die effektivste Form von Marketing oder Werbung aktuell, um so eine junge Zielgruppe zu erreichen.
Wahrscheinlich auch die reichweitenstärkste aktuell.
Mit Sicherheit, ja.
Okay, spannend. Wenn du jetzt mal so aus deiner persönlichen Sicht so in die Business Cases aus Marketing-Sicht mal schaust, jetzt vielleicht auch nicht bei dir oder so, sogar eher sozusagen aus deinem eigenen Streamer-Blick, was war denn vielleicht mal irgendwie so, gab es ein gutes Beispiel oder vielleicht auch ein total beschissenes Beispiel, wo du sagst, jo, das ist mir irgendwie sowohl wie in die eine wie in die andere Richtung in Erinnerung geblieben?
Also schlechte zum Glück nicht, muss ich sagen. Vielleicht habe ich einfach Glück gehabt oder ich war vorsichtig genug, alles vorher gut genug zu überlegen. Aber besonders gute, eigentlich alles, was ich so in letzter Zeit mache an gesponserten Sachen, an Partnerschaften, sind für mich super Deals und super Business Cases und ich kann super authentisch ein Spiel bewerben und Spaß dran haben, dass mir auch ohne einen sponserten Content dahinter extrem viel Spaß machen würde und demnach entscheide ich auch, welche Spiele ich spiele und welche nicht. Und alles, was ich in der letzten Zeit gemacht habe, war für mich super cool und würde ich auch immer wieder so machen. Also sponserte Streams, das heißt Publisher oder Entwickler schicken mir ihr Spiel. Das gefällt mir, ich spiele das, die Leute sehen authentisch meine Reaktion. Ja. Ist für mich ein super Business Case.
Ja, okay. Ja. Du hast rund 1000 Spiele, ist das korrekt? Oder mehr in deiner Sammlung?
Ja, so 1000 kann man sagen.
Okay, sag mal, Hot-Tipp für unsere Zuhörer. Was ist dein persönlicher Tipp, wo du sagst, da kommst du nicht dran vorbei? Ist es der Klassiker, alles rund um Link und Zelda? Ist es dann doch wieder der Tipping Point Super Mario? Oder gibt es dann die Nischentitel von Battletoads und Co., die kein Mensch kennt wahrscheinlich?
Also, ja, also für mich, es ist fast langweilig zu sagen, aber für mich hat kein Spiel so viel Bedeutung wie Super Mario World. Das ist für mich, das hat ja mein Leben verändert, so episch das auch klingt, aber es ist tatsächlich ja so. Das hat mich da hingeführt, wo ich heute bin. Ich spiele Super Mario World und Leute gucken mir dabei zu und bezahlen dafür Geld. Das ist für mich das Game schlechthin. Ansonsten, so als absoluten Geheimtipp, ja natürlich, also ein Zelda ist natürlich kein Geheimtipp, finde ich, ist eines der coolsten Spiele Chrono Trigger. Wenn man auf Rollenspiele steht, So in diesem Pixel-Look vom Super Nintendo ist das eigentlich eines der geilsten Games, die es gibt.
Check ich sofort aus. Ich kenne noch Secret of Mana.
Auch geil, natürlich auch geil. Ne? Aber das ist ja auch kaum noch ein Geheimtipp. Das ist ja ein großer Super Nintendo-Titel. Ja,
absolut.
Chrono Trigger, das mal auf dem Schirm.
Ja. Check ich aus.
Ja.
Vielleicht so zum Abschluss für dich persönlich, was dürfen wir von dir in Zukunft erwarten? Was sind so deine Themen, die du auf der Agenda für dieses Jahr hast?
Ja, ich hoffe, dass wir bald das Corona-Thema so ein bisschen besiegen und deswegen hoffe ich auch im Rahmen meiner ganzen Speedrun-Bemühungen, die ich so mache, auf Veranstaltungen, dieses ganze Speedrun-Thema, das ich einfach so leidenschaftlich verfolge, ja vielleicht auch auf Veranstaltungen zu bringen. Und das war auch schon vorher der Plan. Dann gab es halt diese Pandemie und dann war das natürlich alles aufs Online limitiert. Aber das ist so mein Ziel, das ich habe. Ich würde gerne Veranstaltungen planen und organisieren, die sich um Speedruns drehen und Leute einladen und solche Geschichten. Also ich habe da einfach mega Bock drauf und ich hoffe, dass man wieder ein bisschen mehr physisch mit Menschen machen kann. Das ist mein großer Wunsch.
Ja, Dennis, dem schließe ich mich zu 110% an. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für unsere tolle Unterhaltung. Ich kann attestieren, du bist ein Typ, den kann man nicht mögen. Es ist kein Wunder, dass du erfolgreich bist und ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg für den Channel, aber natürlich auch mit dem Eventvorhaben und ich freue mich, wenn wir dich im Guinness-Buch der Rekorde bei den Speedruns begrüßen dürfen und verfolgen dürfen. Von daher weiterhin viel Erfolg.
Danke.
Wir sehen uns demnächst ja auch live dann bald wieder. Mehr dazu an anderer Stelle.
So ist es.
Und hab einen schönen Tag und danke dir.
Vielen herzlichen Dank. Schön, dass ich dabei sein konnte und ich habe es sehr genossen, den Talk mit dir, wirklich.
Gerne, gerne. Bleib jung. Bis dahin.
Bis dann.
Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollten.